dann kann es nicht nur darum gehen, KI zu verstehen und anzuwenden und zu reflektieren, sondern es muss auch darum gehen, wie man eine von KI geprägte Welt aktiv mitgestalten kann.
Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Judith Erlmann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreide KI Klartext. Wir sprechen heute mit einer Lehrerin, die schon sehr lange auf unserer Wunschliste steht. Bezüglich des Themas KI könnten wir mit ihr über alle möglichen Themen sprechen, aber heute soll es um das Thema Demokratiebildung und KI gehen.
Ja, und so ist es. Und deshalb freue ich mich jetzt auch ganz besonders sagen zu können, Regina, herzlich willkommen bei Kreide KI Klartext.
Hallo.
Wir bitten unsere Gäste immer, sich selbst kurz vorzustellen. Da übergebe ich jetzt direkt an dich.
Ja, erstmal auch von mir vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen. Also ein kräftiges Moin Moin aus Hamburg. Ich bin Regina, ich bin Lehrerin an einem Hamburger Gymnasium, unterrichte da Englisch und Geschichte, habe noch das Privileg, bilingual Geschichte zu unterrichten, da ist man ein bisschen freier. Und in Sek 1 unterrichte ich noch Informatik und bin auch bei uns an der Schule in der Projektgruppe Demokratiebildung. Dann bin ich noch Fortbildnerin im Bereich Digitalität und Sprachen. Und im Moment ist da so mein Fokus Wellbeing und Agency. Und ich bin auch Lehrbeauftragte an der Uni Hamburg in den Erziehungswissenschaften und darf da gerade ein Seminar geben, Reflexionsseminar KI, Literacy und die Transformation des Lernens. Und das mache ich schon in einem dritten, vierten Durchgang jetzt. Und einer der Durchgänge war auch mit Vertreterin der SchülerInnenkammer. Und das hat besonders Spaß gebracht. Ja, und so versuche ich eben irgendwie meine Unterrichtspraxis mit systemischen Bildungsfragen irgendwie zusammenzubringen und den Spagat auch irgendwie zu schaffen.
Super gut. Wir könnten mit dir über so viele unterschiedliche Themen sprechen, wie ich eben schon sagte. Und es klingt auch so, als hätte dein Tag mehr als 24 Stunden oder du bist besonders gut organisiert. Ich tippe auf Letzteres. Nee, genau. Und in jedem Fall, woher kommt denn deine Begeisterung, deine Leidenschaft für das Thema künstliche Intelligenz?
Also tatsächlich fängt das schon früh an, also ich will gar nicht so weit ausholen, aber also das Thema Digitalität hat mich schon total lange beschäftigt, schon seit meiner ersten Stelle nach dem Referendariat, da war ich Vertretungslehrkraft in Schleswig-Holstein und damals, das war vor 12 Jahren, da waren wir eine iPad-Projektschule und da habe ich schon so gemerkt, okay, das mit den Tablets, das macht auf jeden Fall was, was die Teilhabe von Schülerinnen angeht. Das macht was mit den unterschiedlichen Kanälen, die ich auf einmal zur Verfügung habe. Und schon gleich nach dem Referendariat dachte ich so, okay, krass, das verändert auch irgendwie mein Rollenverständnis, also Plural Rollenverständnisse, vielleicht eher als Lehrkraft, ne? Und dann, kam KI. Ich würde sagen, das erste Mal wurde ich so damit konfrontiert, vielleicht so 2021 in den sozialen Medien. Oder mal so gesagt, pst, von diesem Tool dürfen die Lehrer nichts erfahren und so. Und dann ging es da um Texte zusammenfassen und all sowas. Und seitdem beschäftigt mich das total, also wie KI Lernen verändert, also was wir lernen, wie wir es lernen, womit wir lernen, aber auch was das für Agency bedeutet. Und Agency ist vielleicht jetzt nicht so ein Begriff, den man so kennt. Der ist irgendwie ein bisschen sperrig, ne? Und total kompliziert. Kann man auch nicht so leicht ins Deutsche irgendwie übersetzen. Aber man kann so sagen, dass so Selbststeuerung, Handlungsfähigkeit, so Verantwortungsübernahme. Und der OECD-Lernkompass, der arbeitet da mit den Konzepten von Student Agency und von Co-Agency. Es geht also um individuelle und gemeinsame Verantwortungsübernahme und das Wohl aller als Ziel. Und das beschäftigt mich gerade im Zusammenhang eben mit KI. Wie können wir also KI so einsetzen, dass das Wellbeing aller, krass ambitioniert, aber dass das Wellbeing aller im Vordergrund steht.
Ja. Ja, total spannend. Diana hat ja eben schon gesagt, wir könnten dich zu 1000 Sachen irgendwie so interviewen oder so. Ich habe eine Sache bei dir neu bei LinkedIn gesehen, dass du jetzt auch Fellow bei der EdSafe AI Alliance bist. Und da habe ich mich gefragt, was ist das überhaupt und was machst du da genau?
Also vielleicht fange ich erstmal an, was die EdSafe AI Alliance ist. Also es ist eine Initiative von unterschiedlichen Stakeholdern, also unter der Führung von Innovate EDU in den USA, aber es ist global ausgerichtet. Und im Zentrum steht eigentlich das, was Sie SAFE Framework nennen, wobei SAFE steht für Safe, Accountable, Fair und Effective. Und diese Zuschreibung bei der Nutzung von KI eben im Vordergrund stehen sollen. Also bei der Einführung von KI, bei der Nutzung und bei der Implementierung. Und das idealerweise gestützt durch Forschung und begleitende Policies und eben der Praxis. Und die haben drei Fellowship-Tracks, einmal Women in AI, einmal das Catalyst-Programm und ich darf jetzt Teil des sogenannten Vanguard-Programms sein. Das sind also Bildungspraktikerinnen und Bildungsadministratorinnen, die 12 Monate an diesem Fellowship-Programm teilnehmen, an virtuellen Workshops, an Mentorinnenprogrammen, müssen auch ein Projekt erstellen. Und uns allen liegt eben dieses Framework am Herzen oder sagen wir diese Zuschreibung, ne? Also, dass es verantwortungsbewusst ist, dass es sicher ist, dass es fair ist und dass es wirkungsvoll ist, der Einsatz von KI an Schule. Wie dieses Fellowship-Programm genau aussieht, Judith, kann ich dir noch gar nicht richtig sagen, weil im Anschluss an diese Aufnahme ist tatsächlich erst die erste inhaltliche Sitzung. Und dann kann ich später vielleicht davon erzählen. Also dann vielleicht zum späteren Zeitpunkt mehr.
Das machen wir, da sind wir schon verabredet.
Genau, super spannend. Vielleicht nur ganz kurz, wie bist du denn da drauf gestoßen oder wie bist du dazu gekommen?
Ich habe es online gesehen, man konnte sich bewerben und ich habe schon mit dem Gedanken gespielt im letzten Jahr, dann dachte ich, es ist zu viel on top und dann habe ich mich beworben und wurde dann genommen. Also tatsächlich auch wieder mal über die sozialen Medien.
Sehr schön, richtig gut. Du hast jetzt eben schon so ein bisschen über Agency gesprochen und auch dieses Thema Safe, also quasi Safe, Accountable, Fair und Effective. Das sind ja alles wichtige Themen. Aber warum sind für dich die Themen, also Bildung und oder Demokratiebildung vielmehr und KI, warum gehören die für dich zusammen? Warum sind die eng verbunden?
Boah, Diana, ich könnte jetzt stundenlang darüber reden, weil es so zwei hyperkomplexe Themen sind. Also, ich fange mal an, aber mich stoppen oder zwischendrin Jingle spielen oder so oder die es im Nachgang dann hören, zwischendurch mal pausieren. Also, fange ich mal an mit Demokratiebildung. Also, kurze Definition würde ich sagen, Menschen dazu befähigen, Demokratie zu verstehen, zu beurteilen und aktiv mitzugestalten. Und das auf der Grundlage unseres Grundgesetzes oder auf den Werten unseres Grundgesetzes. Ne? Und dazu gehören vor allem 4 Aspekte, aber die sind jetzt für mich so, die sich so für mich rauskristallisiert haben. Wie immer bei so Definitionen ist auch das ein Aushandlungsprozess, was digitale Bildung überhaupt ist. Aber es ist vor allem erstens das Wissen über KI, das heißt, ich muss überhaupt, Moment, ich fange nochmal an, ist vor allem das Wissen über Demokratie. Nämlich, ich muss wissen, was für demokratische Institutionen gibt es, was für demokratische Prozesse gibt es, was für Grundrechte habe ich, was für Pflichten habe ich aber auch. Und dieses Wissen brauchen wir definitiv, um politische Teilhabe überhaupt zu ermöglichen. Also das ist das Erste. Das Zweite ist demokratische Urteilsfähigkeit. Das heißt, ich muss politische Informationen kritisch prüfen können. Ich muss Positionen vergleichen können. Ich muss Machtverhältnisse analysieren können. Und ich muss dann aufgrund dessen mir irgendwie eine informierte, nicht irgendwie, sondern wirklich eine informierte eigene Meinung bilden können. Fehlen noch 2 Sachen und das aber erstmal vom Teil überhaupt Demokratiebildung. Dann super wichtig, Handlungsfähigkeit und Partizipation als drittes Feld. Das heißt also tatsächlich auch Beteiligungsmöglichkeiten erkennen, Konflikte demokratisch austragen können, Verantwortung übernehmen, Engagement entwickeln und so. Und das bedeutet eben, dass man nicht nur über Demokratie lernt, sondern dass man Demokratie auch, wenn man so sagen will, lebt und eben auch an Schule lebt. Und das vierte ist die Werteorientierung. Also das heißt die Orientierung, die ich eben schon gesagt habe, an den Grundrechten des Grundgesetzes. Also Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, kulturelle Vielfalt und so weiter. Und das sind schon mal, also diese 4 Aspekte von Demokratiebildung sind schon mal riesig wirklich riesig. Und wie gesagt, hat unterschiedliche Definitionen mit noch unterschiedlichen Schwerpunkten. So, das war der erste Batzen. Jetzt kommt noch der zweite Batzen. KI. Und Achtung, Buzzword, vielleicht so die disruptive Kraft von KI. Ich beschränke mich jetzt erstmal, würde ich sagen, auf generative KI. Und ich will das Fass jetzt nicht zu weit aufmachen, deswegen beschränke ich mich so auf die Verbindung, was du gefragt hast, zwischen Demokratiebildung und KI. Und da vor allem eben auf demokratische Urteilsfähigkeit und KI, die Wertebildung und KI und Handlungsfähigkeit und KI. So. Könnt ihr mir noch folgen? Ich rede total lange. Gar nicht im Dialog, sondern nur so ein Monolog.
Alles, nee, total. Ich finde, es ist auch, wie du jetzt gerade einmal das Thema Demokratiebildung, was es für dich oder was es grundsätzlich bedeutet, aufgemacht hast, super wertvoll und hilfreich. Und auch die Begriffe Agency kommt hier wieder vor. Also, ne, wie du es vorhin übersetzt hast, finde ich da gut. Vielleicht, bevor du auf den KI-Schwerpunkt eingehst, würde mich einfach gerade nochmal spontan interessieren. Du bist ja Geschichts- und Englischlehrerin. Findet es bei dir grundsätzlich im Unterricht statt oder eher im Geschichtsunterricht?
Was dieser Teile? Also tatsächlich das Wissen über Demokratie zu sprechen, ist eher im Geschichts-, also in Hamburg unterrichtet man dann auch automatisch Politik, also im Politikunterricht verankert. Aber demokratische Urteilsfähigkeit und Handlungsfähigkeit und Partizipation sollten Grundsätze sein von allem Unterricht. Und dass hier in Hamburg auch noch die Werteorientierung als eine der Leitperspektiven im Bildungsplan verankert. Das heißt, das findet sowieso in allen Fächern statt oder soll zumindest stattfinden. Und man muss jetzt auch gerade sagen, vor dem Hintergrund der politischen Lage in den USA, ist man gerade so zwischen einem Rock und einem Hard Place, wenn man Englisch und Politik unterrichtet. Weil es geht automatisch gerade sehr viel um Demokratien. Was machen Demokratien aus, wenn wir eben in die USA blicken? Was macht eine Erosion von dem Vertrauen in politische Institutionen aus? Was sind überhaupt noch politische Handlungsoptionen in den USA und so weiter? Also insofern ist das vielleicht nochmal eine spezielle Kombination, weil im Moment tatsächlich es auch in Englisch Thema ist oder mehr Thema ist, als es sonst ist.
Das kann ich mir super vorstellen. Und du hast ja auch, das haben wir schon rausgefunden, wir waren beide Highschool-Students in den USA. Das heißt, du bringst da bestimmt auch noch eigene Erfahrungen mit. Beziehungsweise es war damals natürlich noch eine ziemlich andere Zeit. Super spannend. Ich wollte dich jetzt aber hier gar nicht aus deinem Flow rausholen.
Ach, alles
du warst
gut gerade
mittendrin.
Ich komme auch voll wieder in meinen langen Flow rein. Gar kein Problem.
Ja, ich grätsch da jetzt auch nochmal eben ganz kurz rein, weil ich nämlich gerne auch mich interessiere. Du hast jetzt gerade schon beschrieben, diese Entwicklung, die wir so vielleicht in den USA auch einfach sehen. Was bedeutet das denn eigentlich für das ganze Thema Demokratiebildung auch bei uns in Deutschland? Auch wir haben in Deutschland dahingehend Herausforderungen zu bewerkstelligen. Und meine Wahrnehmung ist, dass dieses ganze Thema KI auch nochmal Dinge beschleunigt hat, auch im Hinblick auf die ganze Diskussion um Demokratiebildung. Daher würde mich auch tatsächlich wirklich interessieren, ist KI in Bezug auf Demokratiebildung für dich eine zusätzliche Chance, ein Risiko oder vielleicht irgendwie auch so beides gleichzeitig für dieses Thema?
Ja, das ist eigentlich voll der gute Übergang, um auf den zweiten Punkt zu kommen, nämlich diesen großen Batzen, die Verbindung zu KI. Also erstmal ist natürlich selbstverständlich beides, ne? Wie immer in so einer problemorientierten Frage. Also konkrete Risiken, die, glaube ich, auf der Hand liegen, ne? Deepfakes, also KI-generierte Videos, AI-Slops, wo es eigentlich egal ist, was das Produkt denn ist, was da relativ dilettantisch vielleicht rauskommt, was KI-generiert ist. Automatisierte Desinformation, Micro-Targeting ist vielleicht noch so ein anderes Stichwort, ne? Was ein Risiko darstellen kann, wenn das jetzt noch sowieso durch KI unterstützt ist, algorithmische Diskriminierung und vor allem auch, was mir besonders am Herzen liegt, darüber zu reden als Risiko, die Machtkonzentration von US-Tech-Unternehmen. Aber natürlich auch total viele Chancen, die damit verbunden sind. Und die größte Chance, glaube ich, ein niedrigschwelligerer, wenn man das so sagen kann, Zugang zu Wissen. Man kann durch generative KI auch Perspektiven simulieren und vor allem das Allerwichtigste, eine barriereärmere Teilnahme tatsächlich an ja, Gesprächen, Diskursen, Diskussionen, Streits und generell an demokratischen Aushandlungsprozessen. Und das heißt also, je nachdem, wie wir KI einsetzen, ja, kann sie entweder bestehende Machtstrukturen stärken oder kann sie eben auch öffnen. Also kann Risiken oder hat Risiken und hat total viele Chancen aber auch. Und wenn ich jetzt nochmal darauf zurückkomme, was ich eben angefangen habe, ne, dass ich versuche, Demokratiebildung jetzt so ein bisschen in Verbindung mit KI zu sehen, nicht nur ein bisschen, sondern sehr mit KI zu sehen, dann fange ich jetzt mal an mit der demokratischen Urteilsfähigkeit, weil ich das eben schon genannt habe. Ne? Ich habe eben schon die Deepfakes genannt und die AI-Slops. Ich glaube, das ist das, was so am offensichtlichsten auf der Hand liegt. Ne? Also, um nochmal einen Begriff reinzuschmeißen, die sogenannte VUCA-Welt, ne? Ein englisches Akronym dafür, wie unsicher und komplex unsere Welt gerade ist und wie mehrdeutig das gerade ist. Es scheint mir, dass auch in Deutschland, in Europa so die Grenzen des Sagbaren sich verschieben, vielleicht auch die Grenzen des Anstands und jetzt wirklich sehr aktuell in den USA tatsächlich auch, ja, wie soll ich das sagen, vielleicht sogar die Grenzen des, was wir dachten, irgendwie genuin menschlichen Verhaltens und menschlicher Empathie, dass die sich verschieben. Naja, und in dieser Welt leben wir also, in der Absurdes schon fast möglich ist, ne? Und das trifft jetzt auf KI. Also in meinen Fortbildungen, gerade zu politischer Meinungsbildung und KI, mache ich so relativ simplifizierend immer drei zeitliche Phasen aus. Also das heißt einmal so die Phase von Mad Men, ne? Da sitzen Männer, die machen sich Gedanken, wie eine politische Kampagne laufen kann. Die senden die Message raus, die ganzen Leute nehmen die wahr und unterhalten sich darüber. Dann kommt die zweite Phase, die ich jetzt Math-Man nenne, das heißt Meinungsbildung in den sozialen Medien oder, um noch einen Begriff zu nennen, in der Kultur der Digitalität, na, die von Algorithmen geprägt ist, die von Referenzen geprägt ist, die aber auch von diesen Plattformlogiken geprägt ist, na, Aufmerksamkeitsökonomie, Filterblasen und, die politische Meinung formen. Und das Ganze ist jetzt nochmal augmentiert in dieser Zeit der Machine Man, die dritte Phase. Also politische Meinungsbildung mit KI. Das heißt, KI-gestützte Empfehlungsalgorithmen, die das Ganze nochmal verstärken. Dann viel schnellere und günstigere Produktion von eben genannten Deepfakes und AIs und AI-Slops in Social Media. Und das hat natürlich, wirkt das totale Herausforderung. Ne? Also wie können wir KI-gestützte vermeintliche Informationen oder eben Desinformationen und Positionen dann in sozialen Netzwerken sicher prüfen. Ne? Wie können wir uns denn jetzt eine informierte Meinung bilden? So, das ist der erste offensichtliche Batzen, würde ich sagen, was die Verbindung, die enge Verbindung zwischen Demokratiebildung und KI ist. Das zweite, definitiv für mich auch im Zentrum KI und Werteorientierung. Das heißt, man muss verstehen, dass KI nicht neutral ist. Das heißt, sie wird maßgeblich von Datensätzen gespeist, ne, unter unterschiedlichsten Trainingsmethoden. Und diese Datensätze, die spiegeln unsere gesellschaftliche Wirklichkeit wider. Und das bedeutet, in diesen Daten stecken Ungleichheiten und historische Verzerrungen und Stereotype, Zuschreibungen und strukturelle Benachteiligung. Und dann mit KI, mit diesen Datensätzen, mit der generativen KI, werden die reproduziert in den Ausgaben, ne? Weil KI ja Muster aus diesen Datensätzen erkennt und die dann reproduziert und gegebenenfalls eben noch in andere Zusammenhänge setzt. Das nennt man dann algorithmische Diskriminierung. Und das mag man denken, ist vielleicht gar nicht so schlimm, wenn es jetzt nur um Bilder und um Texte geht. Ist schon schlimm genug, meiner Meinung nach. Aber gerade so in Hochrisikobereichen, und da gehen wir ein bisschen weiter weg von generativer KI hin zu einem größeren Verständnis von KI, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Strafverfolgungsbehörden oder so, ne, wenn da algorithmische Diskriminierung herrscht in dem System, die denen eben inhärent sind, dann hat das reale Konsequenzen. Ne? Falsche Verdächtigungen, ungerecht gefertigte Überwachung, Einschränkung von Freiheitsrechten und. Und das alles nur, weil wir diese algorithmische Diskriminierung haben, weil unsere Daten so sind. Das heißt, Ja, wenn wir das Fass jetzt wirklich aufmachen wollen, und wir sind schon relativ tief drin, würde ich sagen, nicht mehr nur an der Oberfläche, dann müssen wir eigentlich noch tiefer gehen und fragen, ja, okay, noch jenseits der Datensätze, wer macht diese KI-Modelle, wem gehören die Daten, ne? Unter wessen Vorstellungen von Sicherheit und Kontrolle sind die irgendwie geprägt? Und da will ich jetzt eigentlich gar nicht weiter mehr drauf auf, mehr weiter drauf eingehen, aber wen es interessiert, dem empfehle ich tatsächlich Rainer Mühlhoffs Buch, das habe ich jetzt gerade gelesen, Künstliche Intelligenz und der neue Faschismus. Und da geht es darum, um die ideologischen Grundsätze so von den Tech-Milliardären, die ja nun mal unsere KI-Infrastruktur gerade im Moment zur Verfügung stellen oder sagen wir einen Hauptteil davon. Und da geht es eben nicht nur um faire Datensätze, sondern es geht wirklich darum, um demokratische Kontrolle von KI-Infrastruktur, um Transparenz von Entscheidungen und eben vor allem die Frage nach tatsächlicher digitaler Unabhängigkeit. Und da komme ich jetzt zu meinem dritten Punkt, nämlich demokratische Handlungsfähigkeit und KI. Ich führe heute einen Monolog. Aber was noch für Fragen kommen, da werde ich bestimmt nicht so viel sagen. Aber ich habe schon anfangs gesagt, dass es, wie gesagt, sind zwei so Riesenbatzen. Ne? Und wenn wir jetzt noch demokratische Handlungsfähigkeit und KI zusammendenken, liegt mir auch besonders am Herzen, dann kann es nicht nur darum gehen, KI zu verstehen und anzuwenden und zu reflektieren, sondern es muss auch darum gehen, wie man eine von KI geprägte Welt aktiv mitgestalten kann. Ne? Und das kann auch sein, tatsächlich die aktive Gestaltung von KI selbst. Und das ist natürlich super utopisch oder sagen wir idealistisch, hoffe ich. Realistisch bin ich mir selbst nicht so sicher. Idealistisch auf jeden Fall, utopisch wahrscheinlich auch. Aber diesen Idealismus teile ich, bin ich nicht nur alleine damit da, sondern auch tatsächlich die OECD und die Europäische Kommission. Ne? Die haben auch ein Framework rausgegeben, was Lernende so können sollen. Ne? Das AI-Literacy Framework. Und da geht es eben darum, dass oder welches Wissen, welche Skills, welche Haltung, welche Werte brauchen Lernende denn, um in einer Welt mit KI aktiv agieren zu können. Und die machen vier Bereiche auf. Einmal Creating with AI, also Neues mit KI kreieren. Engaging with AI, also uns aktiv mit KI auseinanderzusetzen. Dann Managing AI, KI zu managen und Designing AI, also tatsächlich KI eben auch zu designen. Das heißt, auch hier ist tatsächlich dieser Aspekt der Mitgestaltung total fest verankert, ne? Und genau das macht eben diese Handlungsfähigkeit im KI-Zeitalter aus und demokratische Agency. Es geht darum, wenn man es so sagen will, nicht nur irgendwie so Objekt technologischer Entwicklung zu bleiben, so wie wir das jetzt irgendwie gerade denken. Wir alle hecheln so, wo ich kann nur für mich sprechen, ne? Ich hechel so hinterher den Entwicklungen, sondern da geht es tatsächlich darum, Subjekt von politischen und gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen zu sein. Und da sind wir dann wieder genau bei Demokratiebildung. Und das Ganze ist, leichter gesagt. Ich habe jetzt auch lange geredet, also nicht nur leicht gesagt, aber es ist noch schwieriger gemacht natürlich.
Wow, ich wünsche mir gerade, dass ganz, ganz viele Menschen hier zuhören, weil das war, du hast gesagt, ein Monolog, aber ich habe das Gefühl, du hast gerade so viel Wissen aus deinem Kopf hier geteilt. Das ist ganz wunderbar. Und die nächste Frage, die steckte gerade schon ganz, ganz viel, glaube ich, mit drin in dem, was du gerade schon gesagt hast. Aber vielleicht kannst du es nochmal versuchen, kurz zu spezifizieren. Und zwar, welche Rolle hat für dich Schule in dieser Welt, die du gerade beschrieben hast, diese VUCA-Welt, diese KI-geprägte Welt? Du bist ja, das kann man sicherlich auch hören, wir sehen es ja auch, mit Leidenschaft und großem Engagement Lehrerin. Ne? Aber was bedeutet das für dich?
So, die Frage ist jetzt auch wieder, wie ich darauf antworte. Ich glaube, ich fange mal praktisch an. Wir hatten jetzt letzte Woche bei uns an der Schule einen Workshop von der Schlau-Werkstatt, die sich mit diversitätsorientierter Schulentwicklung auseinandersetzen. Und da haben die Referentinnen immer von einer Schulfamilie gesprochen. Und den Gedanken finde ich irgendwie total schön. Also eine Schule so als integraler Knotenpunkt, wo unterschiedliche Menschen zusammenkommen, aber die dann eine Gemeinschaft bilden. Also das erstmal vorweg. Ich glaube, diese Rolle von Schule und diese Haltung Schule gegenüber als Schulfamilie, es würde mich total freuen, wenn wir da hinkommen. Wenn wir das Ganze jetzt irgendwie theoretischer nochmal angehen, so ein Bildungswissenschaftler, der immer genannt wird dabei, ne, ist Helmut Fendt. Ne, da muss man auch sagen, dass die unterschiedlichen Rollen die Schule so hat. Er macht vier auf. Das ist die Enkulturation, die Qualifikation, die Allokation und die Integration. Erkläre ich gleich nochmal, was das ist. Die verändern sich alle total vor dem Hintergrund von KI. Also nehmen wir jetzt mal die Enkulturation, also das heißt die Weitergabe an Schule. Das ist eine Funktion von Schule, die Weitergabe von Kultur, Wissen, Werten, Deutungsmustern und so. Wenn wir jetzt aber KI dazu haben, ne, und KI oder Bilder und Texte und Musik durch KI generiert werden und Diskurse, politische Diskurse algorithmisch mitgeprägt werden, dann müssen wir in Schule nicht nur Wissen und Kompetenzen irgendwie vermitteln und begleiten, sondern wir müssen auch noch klären helfen, wie dieses vermeintliche KI-generierte Wissen entsteht, wer es generiert, welche Interessen dahinter stehen und all sowas. Und das ist ja auch tatsächlich mein täglich Brot als Geschichtslehrerin, ne? Wirklich tiefgreifende Quellenkritik. Also das ist das Erste, wenn wir die Enkulturation nennen von Schule. Das verändert sich total. Dann Qualifikation, ne? Also Schule muss auf Gesellschaft und auf berufliche Anforderungen irgendwie vorbereiten. Das ist die zweite Funktion von Schule. Und da sind wir auch in einem total, naja, demokratischen, ja, Aushandlungsprozess. Was müssen denn Schüler irgendwie in der Zukunft überhaupt können? Ne? Was ist da wichtig? Von welcher Perspektive gucke ich da jetzt, ne? Gerade in dieser, wie du auch eben wieder gesagt hast, Diana, in dieser VUCA-Welt und diese hyperschnelle Entwicklung von KI. Ne? Wie halten wir denn überhaupt diese Unsicherheit aus und diese Ambiguität aus? Und ja, der OECD-Lernkompass sagt dann, wir brauchen irgendwie eine Transformationskompetenz, das heißt überall Kompetenzen, ne? Aber wir müssen damit umgehen lernen, dass sich die Welt irgendwie im ständigen Wandel befindet. Also, Qualifikation ändert sich auch total von Schule, also die Funktion Qualifikation von Schule. Allokation ist dann schon mal nicht ganz mehr so nett. Allokation bedeutet die Verteilung von Bildungs- und Lebenschancen, ne? Je nachdem, welche Noten ich habe, welche Abschlüsse ich habe, wird das mein Leben prägen. Und das ist jetzt tatsächlich, also in der realen Praxis in Schule, wirklich brisant, ne? Weil wenn wir bei den Aufgabenformaten bleiben, die wir jetzt so nutzen und genutzt haben seit den letzten, was weiß ich, wie vielen Jahren, und die nicht anpassen, so wie es ja auch die KMK fordert, die anzupassen, dann werden irgendwie auch Noten beliebig, ne? Und diese Allokationsfunktion von Schule, die funktioniert dann nicht mehr richtig. Und das ist, achso, noch ein weiterer Aspekt dabei, muss ich sagen, ist der Zugang zu KI. Ne? Wenn wir jetzt über Bildungsgerechtigkeit sprechen und Allokationsfunktion von Schule, dann müssen wir eben auch darüber sprechen, was das mit Bildungsgerechtigkeit macht. Das heißt, Schulen sind in der Verantwortung oder Bildungsadministration ist in der Verantwortung, Zugang zu leistungsfähigen KI-Systemen für alle irgendwie zu schaffen, so dass nicht nur ein geringer Teil Vorteile hat, nämlich die den Zugang haben und die anderen eben nicht. So, wo war ich? Ah, es gibt noch eine vierte Funktion von Schule nach Fendt, und das ist die Integrationsfunktion von Schulen. Das ist auch das, was ich eingangs gesagt habe, ne, mit der Schulgemeinschaft oder mit der Schulfamilie. Also eine Schule bringt Individuen zusammen und ja, wie so ein Mikrokosmos einer demokratischen Gesellschaft und übt da eben auch demokratisches Handeln. Handelt Normen aus, Rollen aus, Zugehörigkeiten aus. Und wir dürfen dabei nicht vergessen, dass ja, wir Schule dabei auch gestalten können. Und dass Schule auch bedeutet, oder das Aushandeln in Schule auch bedeuten kann, dass man sich streitet, dass man sich produktiv streitet, ob jetzt mit oder ohne KI, ne? Aber dass Schule eben ein Ort der gemeinsamen Sozialisation ist und des Diskurses ist und ja, der demokratischen Aushandlung. Und das klingt jetzt ein bisschen abgehoben alles, was ich gesagt habe, so nach Fendt, und deswegen versuche ich es nochmal konkret zu machen. Das heißt, Schule muss ein Ort sein, wo wir nicht nur über Demokratie und über KI lernen, sondern wo wir Demokratie leben und das auch im Bereich KI Relevanz hat. Na, das fängt an konkret mit, dass wir gewählte Schülerinnenvertretungen ernster nehmen. dass wir die stärken, dass wir wirklich Partizipationsmöglichkeiten schaffen für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Eltern, ne, die strukturell verankern, sehr Freiräume schaffen, die wirklichen Diskurs ermöglichen und eine wirklich ehrliche Auseinandersetzung, die auch total anstrengend sein kann. Also insofern hat Schule einen zentralen Wert und eine zentrale Funktion oder Funktionen in der Gesellschaft und jetzt auch in der Gesellschaft mit KI auf jeden Fall.
Ja, also Schule, ne, so als großen Erfahrungsraum auch, gerade auch für dieses Thema von Partizipation, Demokratiebildung und so weiter. Ich glaube auch, da haben wir noch echt einiges auch zu tun, ne, das wirklich ernst zu nehmen, so an der Stelle. Und ich will einen Aspekt mir nur mal noch rausgreifen, weil mir der öfter auch mal an der Schule begegnet. Diese ganzen Veränderungen, das ist ja auch gar nicht so einfach, ne? Schule hatte oft und auch das Personal, also das Kollegium, was da war, vielleicht eine Vorstellung von Schule ist ja auch ein Ort, wo wir Wissen vermitteln. Und jetzt auf einmal ist es halt so, dass manche auch hergehen und sagen, also dieses ganze Faktenwissen, was früher in Schule vermittelt wurde, das ist doch letztendlich jetzt eher zweitrangig. Und ich habe neulich so ein Zitat gelesen, wo wirklich ganz klar gesagt wurde, das Einzige, was heute eigentlich in Schule noch zählt oder was total wichtig ist, ist die radikale Skepsis, also ich zitiere, die radikale Skepsis gegenüber der digitalen Information. Und das fand ich total spannend, ne? Diese Diskussion so von wegen, wo steckt eigentlich die Relevanz von Schule? Was findet da statt? Und da hast du ja jetzt schon an diesen vier Feldern einfach was deutlich gemacht. Aber vielleicht sag nochmal, wenn du jetzt auf den Punkt bringen musst, welche Kompetenzen von SchülerInnen müssen wir fokussieren? Welche sind das?
Also erstmal kann ich die These nicht ganz so stehen lassen. Das ist jetzt vielleicht mein Hot Take. Also ich verstehe aber, woher sie kommt. Ne? Ich sitze jeden Donnerstag bei uns in der Mensa und ich habe da so ein Schild an meinem Laptop und da steht drauf, teach me Insta, TikTok und Twitch und erzähl mir, wie deine For You-Page aussieht. Das ist strategisch gut sitze ich da, weil die müssen bei uns so, für die Essensausgabe bildet sich immer eine Schlange. Das heißt, die müssen dann an mir vorbei und haben eigentlich gar nichts anderes Besseres zu tun, als sich so ein bisschen vielleicht mit mir auszutauschen. So, also deswegen verstehe ich, woher diese These kommt, weil Schülerinnen und Schüler sind auf jeden Fall mit Deepfakes, AI-Slops, mit KI-generierten Stimmen, was weiß ich, was allem konfrontiert und das in dieser ja, widersprüchlichen Welt, wo die auch total plausibel wirken können. Ne? Aber ich muss jetzt sagen, ich komme nicht zu der Schlussfolgerung, dass Faktenwissen zweitrangig ist oder zweitrangig dabei wird. Und ich komme auch nicht zu der Schlussfolgerung, dass radikale Skepsis ist das Einzige, irgendwie was noch zählt. Ich finde das sogar tatsächlich sehr problematisch und ehrlich gesagt sehr gefährlich. Weil, wenn wir grundsätzlich alles anzweifeln, dann kommt so eine Haltung, ach, ich kann sowieso nichts mehr glauben. Ne? Und das führt dann zu Relativismus. Und das ist für eine Demokratie total gefährlich, weil wir brauchen überprüfbare Tatsachen und die dürfen nicht als bloße Meinung betitelt werden, sondern es gibt überprüfbare Tatsachen. Es ist nicht jede Information eine Perspektive. Ne? Und wenn wir als Demokratie oder als BürgerInnen in einer Demokratie diese Bezugspunkte nicht mehr haben, ne, dann wird auch eine öffentliche Debatte total schwer, wenn alles irgendwie angreifbar ist. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall eine geteilte Tatsachenbasis. Und ich merke das jetzt, ne, müssen nicht nur in die USA gucken, das ist tatsächlich, ne, die Entwicklung vielleicht davon weggehen. Deswegen diese radikale Skepsis, die hilft halt auch nicht, sondern eher so eine informierte Skepsis. Ne? Also ich muss die Fragen stellen, okay, was sind überhaupt journalistische Standards? Wie entstehen die Informationen? Wie arbeiten Nachrichtenportale? Wie arbeitet Social Media? Was ist eine Aufmerksamkeitsökonomie? Und jetzt im Kontext auch von KI, ja, wie funktionieren diese KI-Modelle überhaupt? Ne? Und es muss so eine Kontextualisierung stattfinden, auch mit Hilfe der Lehrkräfte. Ne? In welchem politischen, ökologischen, ökonomischen und kulturellen Rahmen befinden wir uns hier? Ist das irgendwie plausibel, was es da gibt? Gibt es Evidenzen, die eine Quelle für glaubwürdig halten oder nicht? Aber wir brauchen auch ein Verständnis, finde ich, von Unsicherheit. Ne? Also wissenschaftliche Aussagen sind einfach oft vorläufig, aber trotzdem sind sie belastbar. Und deswegen bleibt für mich das Faktenwissen immer noch zentral. Und damit meine ich aber nicht so ein auswendig gelerntes Detailwissen, sondern wirklich Wissen als orientierende Grundlage. Weil ohne solides Fundament an historischen und politischen und naturwissenschaftlichen Kenntnissen, da fehlt uns irgendwie der Maßstab, um Informationen zu überprüfen. Und deswegen bedeutet für mich Demokratiebildung im Zeitalter von KI nicht radikale Skepsis, sondern konkret, ja, Wahrheitsansprüche prüfen, Belege einfordern, Unsicherheiten benennen und trotzdem aber anerkennen, dass wir ja belastbare Erkenntnisse haben, weil wir sonst den politischen und öffentlichen Diskurs gar nicht mehr richtig führen können. Jetzt bin ich aber noch gar nicht darauf eingegangen, was wir für KI-Kompetenzen brauchen, aber das Thema ist ja heute auch, ne, Demokratiebildung und KI. Und da muss ich sagen, die Basis, die dafür geschaffen werden muss, da hat KI gar nicht so viel mit zu tun. KI verstärkt das Ganze. Na, aber eine wirklich demokratische Resilienz entwickeln wir nur, wenn wir Demokratie tatsächlich leben und das aushandeln und das miteinander streiten auf der Grundlage von ja, einer geteilten Tatsachenbasis.
Jetzt muss ich noch mal auf einen Punkt zurückkommen. Wir hatten jetzt auch immer wieder schon über die USA gesprochen und wie du gerade auch die Rolle der Schule beschrieben hast in dieser Welt und in Bezug auf Demokratiebildung. Und wenn wir jetzt überlegen, in USA gibt es ja schon lange Homeschooling und auch einen Trend, der verstärkt dahin geht. Und genau die Dinge, die du als relevant für Schule beschrieben hast, Gemeinschaft, gemeinsame Werteentwicklung, das findet dann ja in dem Rahmen nicht statt oder definitiv anders statt. Wenn das, ne? Wie ist da deine Einschätzung zu dem Thema?
Ausnahmsweise kann ich hier eine kurze Antwort geben und kann sagen, man muss sich ja eigentlich nur angucken, wer das genau fordert, und dann hat man eigentlich schon seine Antwort darauf. Und es sind diejenigen, die genau dagegen arbeiten, dass wir eine gemeinsame Faktenbasis haben. Es sind diejenigen, die darauf hinarbeiten, dass unsere Gesellschaft polarisierter ist. Es sind diejenigen, die nicht daran interessiert sind, manchmal auch unangenehme, langwierige, aber rechtsstaatliche, demokratische Prozesse einzuhalten.
Mhm, absolut. Und wie findest du, sind wir in jetzt Deutschland, weil das ist das System, in dem wir alle unterwegs sind, wie sind wir da generell aufgestellt im Hinblick auf Demokratiebildung und was du jetzt eben so alles erläutert hast?
Wie soll ich das sagen? Ich glaube, wir sind in so einem Übergang, würde ich es mal bezeichnen. Also wir haben unglaublich engagierte Lehrkräfte. Ne? Es gibt unglaublich engagierte Lehrkräfte, die sich mit KI, mit Desinformation, mit Deepfakes, mit demokratischer Urteilsbildung vor dem Hintergrund von KI und demokratischer Teilhabe in diesem KI-Zeitalter auseinandersetzen. Es gibt Projekte, es gibt Pilotschulen, es gibt schulinterne Arbeitsgruppen. Ich zähle das jetzt hier alles so auf. Weil es das alles gibt. Ne? Es gibt Fortbildungsangebote, die sind, ich meine, mit wem rede ich hier? Ihr macht auch Fortbildungsangebote. Ne? Nicht alle davon sind aber laut und werden auf LinkedIn gepostet, sondern passieren leise in den Schulen. Das passiert. Und das ist punktuell sehr beeindruckend, aber für diese krassen, ja, systemischen Herausforderungen noch nicht genug, weil es noch kein System hat. Ne? Noch ist es auf jeden Fall gefühlt oder das, was ich wahrnehme, punktuell. Also, und wenn wir das Ganze wirklich ernst nehmen, dann ist ja demokratische Bildung im Kontext von KI nicht nur eine Spezialaufgabe für Schule, sondern wirklich eine gesamtgesellschaftliche. Jetzt haben wir das Glück an Schule, dass wir eine Schulpflicht haben, um nochmal auf deinen Punkt von vorher zurückzukommen, dass da alle Jugendlichen auch sitzen. Kann ich jetzt hier sagen, in Hamburg. Wo die politische Lage eine andere ist, als es vielleicht in anderen Bundesländern ist. Also, was ich damit sagen will, wir haben unterschiedliche Akteure auf unterschiedlichen Ebenen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die sich diesem Thema im Bildungssystem annehmen müssen. Ne? Wir haben angefangen jetzt wirklich, wieder idealistisch gesprochen, Plattformbetreiber, die Betreiber von KI-Modellen, die eigentlich, ne, auch safe, also eigentlich Transparenz, Sicherheit, Transparenz der Algorithmen, Effektivität und Wirksamkeit mit zu verantworten haben und auch dafür kämpfen sollten. Ah, ich fange jetzt nochmal an. Moment, ich habe mich gerade ein bisschen selbst verhaspelt. Also, ich fange nochmal an, dass wir ich fange jetzt nochmal an. Also, demokratische Bildung und KI braucht auf jeden Fall mehr als Schule. Also es ist nicht nur eine schulische Aufgabe, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und da haben wir unterschiedliche Akteurinnen auf unterschiedlichen Ebenen, die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Wenn ich jetzt idealistisch sprechen will, dann ist das schon ja auf der Ebene der Plattformbetreiber und der KI-Modellbetreiber, ne, dass die Transparenz und Menschlichkeit ins Zentrum stellen. Ist ja aber gerade nicht so in unserer Welt, in der wir leben. Deswegen idealistisch oder utopisch gesprochen, realistischer gesprochen, ist genauso daran involviert die Bildungspolitik und die Bildungsadministration, ne, die für infrastrukturelle Klarheit irgendwie sorgen müssten. Das heißt, verlässliche, transparente, datenschutzkonforme Rahmenbedingungen schaffen, sodass alle Schülerinnen und Schüler Zugang dazu haben. Das habe ich vorhin schon gesagt, ne, aber genauso auch die universitäre Ausbildung von Lehrkräften. Da müsste das Thema viel mehr verankert sein. Also Demokratiebildung und KI und zukünftige Lehrkräfte tatsächlich darauf vorzubereiten, ja, auf eine algorithmische Öffentlichkeit, wenn man so will, und politische Meinungsbildung da. Und in der zweiten Phase der Lehrkräfteausbildung ebenso. Dann ein weiterer Player sind auf jeden Fall diejenigen, die verantwortlich dafür sind, systematische Fortbildungsstrukturen zu schaffen und Begleitung für Fachschaften und Schulen voranzutreiben, sodass da wirklich so ein kontinuierlicher Kompetenzaufbau, also wir hier in Hamburg haben Ziel- und Leistungsvereinbarungen an den Schulen. Das heißt, wenn sich eine Schule dazu entscheidet, einen speziellen Schwerpunkt zu setzen, müsste da eine Schule viel mehr begleitet werden, ne? Auch gerade was Demokratie und KI-Bildung angeht. Und dann haben wir natürlich noch die Ebene der Schulfamilie, ne? Und da sind nicht nur Lehrkräfte dabei, sondern eben auch außerschulische Lernorte und Eltern und lokale und vielleicht auch globale Communities. Und da muss es dann auch darum gehen, das Thema curricular zu verankern, aber auch das Thema gemeinsam auszuhandeln, was das tatsächlich bedeutet. Und wir als Gesamtgesellschaft auch. Also es ist ein super komplexes Thema. Und wenn die das wirklich ernst nehmen, also Demokratie unter den Bedingungen von KI, dann reicht eben individuelles Engagement, was es ja gibt. Es reicht aber nicht mehr aus, sondern wir brauchen wirklich koordinierte Strukturen und langfristige Strategien, um das zu implementieren. Das heißt, ich würde nicht sagen, wir sind schlecht aufgestellt, um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, sondern wir sind vielleicht noch nicht systematisch genug aufgestellt.
Ja, und lass mich gerne nochmal einsteigen bei diesem Aspekt von der Schulfamilie, also vor Ort runtergebrochen, weil uns ja auch immer ganz viele Schulleitungen und Lehrkräfte einfach zuhören. Und da so ein bisschen die Frage wäre, hast du so ein paar Good Practice, entweder von deiner eigenen Schule oder was du auch in deinen Fortbildungen gelernt hast von anderen Lehrkräften, die anwesend waren, wo man gesagt hat, also das waren so gute Beispiele dafür, wie man dort bei dem Thema Demokratie, Bildung und KI vorangegangen ist und das einfach zusammengebracht hat und auch vielleicht so ein Stück weit die Haltung von den wichtigsten AkteurInnen zusammengebracht hat. Und Schulfamilien sind ja eben auch immer so ein Ort, also ich bin der größte Fan von Schulfamilien, weil ich halt eben glaube, diese Eingebundenheit in so eine lokale Community einfach auch immer ein total hilfreicher Aspekt ist, um gemeinsam sich auf den Weg zu machen oder irgendetwas umzusetzen.
Total. Sind jetzt auch wieder total große Fächer. Ich fange vielleicht mit total große Fässer. Also ich fange jetzt vielleicht mal mit dem ersten an, konkrete Beispiele aus meiner Schule und was ich so als Fortbildnerin an anderen Schulen wahrnehme, um dann nochmal auf die Haltung zu sprechen zu kommen. Also ich würde sagen, meine eigene Schule ist wie so viele Schulen eine Schule, die sich auf dem Weg befindet. Und ich glaube, das ist auch eine realistische Beschreibung, weil es nie irgendwie ein abgeschlossener Zustand ist, ne? Sondern es ist immer ein Entwicklungsprozess. Ein Entwicklungsprozess, wie ich jetzt schon so oft gesagt habe, gerade bei demokratischen Prozessen, der auch total anstrengend sein kann. Also ich war längere Zeit Verbindungslehrerin, das heißt hier in Hamburg, also die Lehrkraft im Team, die Verbindung schafft zwischen Schülerinnenrat und Lehrerschaft, Schülerinnenrat und Elternarbeit, ne? Und ich glaube, es hat mich auch geprägt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass also eine demokratische Kultur eigentlich nur entstehen kann, wenn es nicht ein einzelnes Projekt ist, sondern wenn es dafür Strukturen gibt. So, das ist das Erste. Das heißt, ein aktiver Schülerrat, würde ich sagen, ist schon mal sehr wichtig. Dann, wenn wir das Thema auf die Tagesordnung bringen, dann brauchen wir einen Anfang. Die meisten Schulen machen eine Ganztagskonferenz zu KI, ne, wo dann auch zunehmend irgendwie Fachschaften sich mit dem Thema konkret beschäftigen, also KI in ihren jeweiligen Fächern. Da diskutieren dann Kolleginnen Aufgabenformate, Leistungsbewertung und all sowas. Ich würde mir aber noch viel mehr wünschen, tatsächlich, dass wir vielleicht noch einen Schritt weiter gehen als das und dass wir eben nicht in so einer Ganztagskonferenz Demokratiebildung und KI als ein Workshop-Thema nur sehen, sondern dass wir das tatsächlich als ja, integralen Bestandteil oder als Fundament von vielen sehen. Also nicht nur der kompetente, reflektierte Umgang mit KI, sondern auch wirklich so ein integrer Umgang mit KI. Das heißt, welche Werte leiten uns bei der Nutzung? Wie transparent machen wir den KI-Einsatz? Wie stellen wir sicher, dass Leistungsbewertung vor dem Hintergrund von KI fair ist? Wie machen wir das transparent? Wie schützen wir uns auch an der Schule, in dieser Schulfamilie, Schulgemeinschaft? Wie schützen wir da die demokratische Diskussionskultur? Wie schaffen wir es ja auf einer Beziehungsebene gemeinsam Strategien auszuhandeln? So, eigentlich war ich aber bei den konkreten Sachen, ne? Also eine weitere konkrete Sache bei mir an der Schule, auch an anderen Schulen, sind die Medien-Scouts. Das ist ein Projekt, da übernehmen Schülerinnen Verantwortung und klären jüngere SchülerInnen über unterschiedliche wichtige Aspekte, was Medienbildung angeht, auf. Das kann also auch sein, Deepfakes, Desinformation von KI, die KI-generierte Desinformation. Es kann sein, dass es um Plattformmechanismen geht und so weiter und so fort. Da suchen sich die Schülerinnen und Schüler die Themen selbst, werden angeleitet hier in Hamburg in Kooperation mit Tide TV, um dann Workshops für jüngere Schüler zu geben. Dann haben wir an unserer Schule auf jeden Fall eine Projektgruppe zur Demokratiebildung. Das heißt, da diskutieren wir total intensiv, wie wir Partizipationsmöglichkeiten strukturell verankern und vor allem auch, wie wir niedrigschwellig ja, diese Partizipationsmöglichkeiten möglich machen. Ich meinte eben schon, okay, ich sitze da in der Mensa, wenn da eine Schlange ist zur Essensausgabe. Das bedeutet also, die Grundlage sollte sein, auch vor dem Hintergrund von KI, wir machen das demokratisch gemeinsam. Das heißt, gemeinsam Leitlinien verfassen und, und. Dann, wenn ich jetzt nochmal auf die Haltung eingehen darf, und das ist für mich tatsächlich so ein bisschen schwer zu greifen, immer Haltung, weil ich mir immer nicht vorstellen kann, wie man Haltung wirklich messen kann. Aber ich kann irgendwie mit so einem Gefühl arbeiten und ich weiß, dass, oder ich bin davon überzeugt, dass es auf jeden Fall eine Offenheit dafür geben muss, dass wir uns in dieser VUCA-Welt, in dieser sich ständig verändernden Welt befinden und dass wir damit umgehen müssen und dass wir das eigentlich nur gemeinsam schaffen können. Na, so wie wir hier jetzt auch sitzen und diskutieren, bekommen wir wieder neue Ideen mit unseren unterschiedlichen Hintergründen und so ist es eben in Schule auch. Jetzt sind in Schule oder in diesen Schulfamilien, in der Schulgemeinschaft, sind unterschiedliche Akteure. Ne? Und die haben aber, müssen auch unterschiedliche Aufgaben übernehmen dabei. Es muss ja auch Leute geben, die wirklich Verantwortung haben für einen bestimmten Bereich. Das muss nicht immer die Schulleitung sein, aber es muss auf jeden Fall zugeschrieben werden, wo die Verantwortung liegt in diesem Fall oder ausgehandelt werden, wo diese Verantwortung liegt. Wenn ich jetzt im Bereich Schule denke, so wie es Schule im Moment funktioniert, ja auch andere Beispiele, aber ich würde jetzt mal sagen, von meinem Erfahrungshintergrund, dann ist das so, die Schulleitung und die didaktische Leitung an einer Schule, die setzen den Rahmen. Ne? Und idealerweise ist das so, dass sie diesen Rahmen irgendwie auch partizipativ mit anderen aus der Schulfamilie gemeinsam gestalten. Und da würde ich sagen, ja, eine reflektierte, demokratiesensible Haltung vielleicht zeigt für mich darin, dass eben wir Leitlinien, wie wir KI benutzen, gemeinsam entwickeln, dass Räume sind, offene Räume sind, um Diskurse zu ermöglichen, aber auch bei einer didaktischen Leitung, dass ja systematisch und bedarfsorientiert Fortbildungen ermöglicht werden und dass, wenn Unsicherheiten bestehen, ne, man das als Lernanlass irgendwie gemeinsam nimmt. Zweite Akteurinnen sind die Lehrkräfte, ne, die maßgeblich, sei die Haltung generell oder Vibe oder wie ich es jetzt beschreiben will, im Klassenzimmer mitprägen und auch im Kollegium total mitprägen. Ne? Also je nachdem, wie mein Vibe gegenüber KI ist, tabuisiere ich sie oder gehe ich damit reflektiert um? Sehe ich Schülerinnen, die KI benutzen, als potenzielle Täuscher und Täuscherinnen oder sehe ich sie als verantwortungsbewusste Akteurinnen in dem ganzen Prozess? Sehe ich eher den Fehler und das Risiko durch KI oder sehe ich die Lernchancen und die Chancen, über die wir eingangs gesprochen haben, eher? Und da, ja, braucht es auch, also erstens Fortbildung und zweitens aber auch, ja, müssen wir als Lehrkräfte auch diese Unsicherheit mit aushalten. Ne? Andererseits bietet Schule natürlich auch Struktur für viele. Ne? Und wir halten uns so an dieser bewährten Struktur fest. Ich glaube auch aus dem Grund, weil die Welt um uns herum so unsicher geworden ist und so komplex geworden ist. Aber auch wir als Lehrkräfte müssen lernen, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Und es geht halt vor allem darum, dann in dieser Unsicherheit gemeinsam Fragen zu entwickeln zu Partizipationsprozessen, aber eben auch zu KI und was wollen wir hier überhaupt mit KI oder wie Joscha Falk ja auch sagt, nicht nur mit KI, sondern eben auch das Lernen über KI, durch KI, ohne und trotz KI. Was wollen wir hier konkret? Und dazu braucht es auch, jetzt an die Politik gerichtet, ja, Ressourcen für Kolleginnen, um sich damit überhaupt auseinandersetzen zu können. Ne? Gerade auch diese super engagierten Kolleginnen, die diesen Transformationsprozess immer und immer wieder versuchen anzustoßen. Und generell muss ich sagen, es gibt natürlich Schulen, die haben das Ganze irgendwie schon noch oder sind das Ganze jetzt auch schon strukturierter angegangen. Schulen, die zum Beispiel A15-Stellen geschaffen haben, das heißt, die Teile der erweiterten Schulleitung sind, die diesen Prozess ausdrücklich mit begleiten, diesen Transformationsprozess. Nicht nur was Demokratiebildung angeht, sondern was Lernen und KI angeht. Also ob es jetzt Susanne Alles sind oder Britta Kölling oder Patricia Drewes. Das sind auf jeden Fall, also Leute und Schulen und Aspekte und Freiräume, die diese Leute schaffen, die ich bewundere, die ich aber wahrnehme, dass sie nicht an jeder Schule Alltag sind.
Wow, das war super interessant. Danke, Regina. Ich würde dich absolut auch mit diesen gerade genannten Britta Kölling, Frau Drewes und so weiter, du bist ja auch super engagiert und auch sichtbar in der Community, muss man sagen. Ne? Du sprichst ja auch drüber.
Vielen Dank.
Du bist auf LinkedIn, aber in den sozialen Medien aktiv. Deswegen vielen Dank, dass du heute hier so viele wichtige Aspekte mit uns geteilt hast. Ich glaube, das muss man erstmal verarbeiten, aber richtig, richtig gut. Wir werden auch das genannte Buch verlinken und wenn du sonst noch Tipps hast, dann packen wir das sehr gerne in die Shownotes. Und dann sind wir natürlich gespannt, wie der globale Austausch mit der EdSafe AI Alliance läuft. Das hast du ja auch gesagt, auf den unterschiedlichen Ebenen. Von lokal bis global ist natürlich super spannend und auch toll zu sehen und zu hören, dass du als Hamburger Lehrerin da so engagiert und aktiv bist. Das freut mich natürlich sehr. Also insofern vielen Dank, Regina, dass du heute all das mit uns geteilt hast und vor allem, dass du so eine tolle, engagierte, großartige Lehrerin bist.
Vielen Dank. Also auch vielen, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Ich muss jetzt sagen, ich habe gar nicht so lehrerinmäßig argumentiert. Ich dachte, ihr fragt mich vielleicht noch, was ich also so in meinem eigenen Unterricht mache.
Wir könnten noch eine Stunde ranhängen.
Ja.
Aber wir können natürlich noch, wenn du noch mal kurz und knapp die Best-Practice-Tipps teilen möchtest, was du im eigenen Unterricht machst, dann können wir das sehr gerne noch hier einmal mit aufnehmen.
Ach, ich weiß gar nicht, ob es Best-Practice-Sachen sind. Jetzt haben wir uns ja auch schon so nett verabschiedet, aber ich kann trotzdem ein paar Beispiele nennen, die ich mache, und dann könnt ihr euch immer noch entscheiden, ob ihr das drin lasst oder nicht.
Super.
Wichtig sind mir vor allem zwei Sachen, nämlich erstens, also ist natürlich, wenn ich KI als Lernbegleiter sehe, dann wird Teilhabe generell ermöglicht. Ne? Das bedeutet, ich kann Texte in einfacherer Sprache machen, Visualisierung, eine Tonspur unterlegen und, und. Und das darf man echt nicht unterschätzen. Nicht nur vor dem Hintergrund von Diklusion jetzt irgendwie mit Lea Schulz, sondern wirklich als Teil von Demokratiebildung. Weil nur dadurch wird es überhaupt möglich, dass Schülerinnen und Schüler, dass wir alle irgendwie handlungsfähiger werden, wenn wir die Diskurse überhaupt verstehen. Und dann sage ich noch mal ein paar Beispiele und dann könnt ihr euch immer noch entscheiden, ob ihr das für relevant haltet oder nicht. Also das Erste ist natürlich konkret umzugehen mit Deepfakes und die wirklich auch mal exemplarisch tiefgreifend zu analysieren. Ne? Ich habe eben schon gesagt, ich mache Englisch und Geschichte. Das heißt, es geht wirklich hier um präzise Fragen. Welche Bildmanipulationen sind erkennbar? Welche Referenzen gibt es? Welche sprachlichen Mittel werden genutzt? Welche Emotionen werden adressiert? Aber auch ja in den sozialen Medien, welche Reichweite haben wir? Wie viele Likes? Wie viele Posts? Wer reagiert? Wer bestimmt irgendwie die Narrative? Und das Ganze nochmal in den Kontext zu setzen mit Flooding the zone with shit, wie Steve Bannon es nennt, ne? Das vor dem Hintergrund von der Erosion von Vertrauen in politische Systeme in den USA habe ich auf jeden Fall mit meinen Schülerinnen thematisiert, ne? Also der offizielle Account des Weißen Hauses ist ein Quell von Deepfakes und AI-Slops in unterschiedlichsten Themenbereichen. Und da muss man sich natürlich auch fragen, ja, okay, was machen dann so Gegenbeispiele wie der Gouverneur von Kalifornien, ne, der Trump gerade so trollt? Ist das okay? Ist das Satire? Ist das auch schon Propaganda? Ne? Das habe ich mit meinen SchülerInnen diskutiert. Zwei Tipps noch für niedrigschwellige Einstiege. Wahl.chat. Also da kann man mit deutschen Wahlprogrammen interagieren mit einer KI, die sind da hinterlegt. Oder Bundestagswahl-AI, wo dann auf Grundlage der Wahlprogramme Bilder visualisiert wurden. Mit meinen Schülerinnen habe ich auch, das war aber auch tatsächlich inspiriert durch einen Social-Media-Post, haben wir unterschiedliche Large-Language-Models genommen und haben die den Wahlomaten machen lassen im Inkognito-Modus, um dann zu gucken, was da rauskommt jeweils. Und da gibt es auf jeden Fall Unterschiede mit den ganzen, wenn man die unterschiedlichen LLMs oder Large Language Models nutzt, um den Wahlomat zu machen. Und ich muss noch eine Sache, oder nee, da, zwei Sachen würde ich super gerne noch loswerden. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass ich viel rede. Aber das eine, was echt in meiner Oberstufe einmal richtig gut geklappt hat, da hatte ich da haben wir über Argumentationstechniken gesprochen, ne? Und dann habe ich so ein Systemprompt geschrieben, also immer ganz transparent, sodass die Schülerinnen und Schüler den nutzen können und nochmal umändern können, für so einen Verschwörungserzähler. Wir haben erst über ja, Argumentationsstrategien gesprochen und die sollten die dann im Dialog mit diesem Chatbot, Verschwörungserzähler, immer entlarven. Und dann haben wir so Gegenstrategien entworfen und versucht eben, ja, mit Fragen den irgendwie aus der Reserve zu locken. Hat tatsächlich okay geklappt manchmal, aber uns wurde auch bewusst, dass wir da schnell an Grenzen stoßen. Und eine Sache möchte ich noch sagen, wovon ich viel mehr machen möchte. Da hattet ihr auch schon mal Sören Christian Berger bei euch. Wir sind zusammen im Projekt da mit der Hamburger Schulbehörde. Da geht es um offene Daten und Stadtentwicklung und offene Daten. Und in die Richtung würde ich total gerne mehr gehen, dass SchülerInnen tatsächlich merken, sie können Daten und dementsprechend auch ein bisschen KI mitgestalten. Ne? Also wir arbeiten da mit dem Hamburger Transparenzportal. Da geht es um die Stadtentwicklung von Langenhorn, die sich sowieso in einem partizipativen Prozess gerade befinden. Und da ja, nutzen sie eben, also erheben nicht nur Daten, sondern nutzen eben auch offene Daten, um ihre Argumentation datenbasiert zu machen und eben nicht so einfach nur aus dem Gefühl heraus. Und ich würde mir wünschen, dass es viel mehr in diese Richtung geht. Und wenn wir über Aufgabenkultur reden, dass wir eigentlich, oder das wünsche ich mir von mir, dass ich mehr und mehr weggehe von nur einer Aufgabenkultur, die ja noch relativ LehrerInnen-zentriert ist, hin zu einer wirklich LernerInnen-zentrierten Fragenkultur, wenn man so will. Na, also wo ich genug Freiräume irgendwie nutze im Unterricht, dass sie wirklich ihre ja, die Fragen stellen können, die für sie relevant sind. Und da beeindrucken mich natürlich Sachen wie irgendwie der Friday und Schulneugründungen in Hamburg, die ja fächerverbindend denken und ja, die bewertungsfreie Räume für Reflexion und Feedback lassen und das selbstverständlich integrieren. Und da sind wir dann wieder bei Demokratiebildung und Schule als wirklich gemeinschaftlichen Ort. So, jetzt habe ich genug geredet. Ich bedanke mich.
Ja. Es bleibt alles drin, kann ich jetzt mal sagen.
Ja. Tut mir super leid,
nein,
dass ich so viel gequatscht habe. Aber
wie schön nicht, ist es, dass wir sogar ein bisschen Bonuszeit von dir bekommen haben. Und da überziehen wir doch sehr gerne. Genau, Judith, das darfst du noch mal verabschieden und Schlusswort sprechen.
Okay. Ja, Regina, vielen Dank für dein Feuerwerk, was du hier abgefackelt hast an Wissen aus deiner eigenen Berufspraxis heraus, aber eben auch mit dem, was du nebenher so machst. Schön, dass du heute mit dabei warst und ich hoffe, dass wir uns nochmal widersprechen und dann kannst du tatsächlich mal ein bisschen berichten über dein Fellowship. Das würde uns bestimmt auch nochmal interessieren. Also vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke euch, dass ihr mir hier die ganze Zeit zugehört habt und dass ihr mich eingeladen habt. Und ich komme natürlich sehr, sehr gerne wieder. Also vielen, vielen Dank euch vor allem und auch die ganzen Podcast-Folgen, die ihr schon aufgenommen habt und die Arbeit, die ihr auch auf so vielen Levels und Ebenen tut. Also auch euch vielen Dank.
Ein Punkt zum Thema Haltung war Regina noch sehr wichtig. Die hat sie mir im Nachgang nochmal als Sprachnachricht geschickt und die spielen wir hier für euch jetzt auch noch ein.
Und ich möchte noch einen Gedanken loswerden. Ich habe eben gesagt, für mich gehört zur Haltung eine Offenheit für Transformation und Dialogbereitschaft. Und jetzt sage ich was scheinbar sehr Paradoxes. Denn zu meinem Gefühl von Haltung gehören ebenso Grenzen, also klare Grenzen zu setzen. Haltung bedeutet für mich also auch eindeutig Positionen zu beziehen, besonders da, wo grundlegende demokratische Prinzipien verletzt werden. Das heißt also konkret eine klare Abgrenzung gegenüber antidemokratischen Ideologien, menschenfeindlichen Aussagen und rechtsextremen Positionen. Und da sehe ich tatsächlich meine Verantwortung gegenüber allen Menschen, mit denen wir zusammenleben. Und das ist gerade in Schule zentral. Denn Schule ist kein neutraler Raum, besonders auch nicht nach Beutelsbacher Konsens. Schule ist aber ein geschützter Lern- und Entwicklungsraum. Und damit möglichst viele Kinder und Jugendliche sich sicher fühlen können in der Schule und ihre Perspektiven einbringen können, braucht es eben verlässliche Werte. Menschenwürde, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und eine Abgrenzung zu den Werten, die diese eben verletzen. Und darum sind für mich klare Grenzen kein Widerspruch zur Offenheit, sondern eben auch Teil einer komplexen, professionellen und privaten Haltung.
Kreide KI Klartext, der Vorbildspodcast rund um Schule und KI.